das ist eine Rausrederei. Bei Scholz ist es extremst. Es gibt ein Interview mit Scholz, da gab es einen Trailer über einen CDU-Politiker in Nordrhein-Westfalen, ging um Kirchen, ich erinnere mich nicht mehr genau. Er hat 15 Mal die Frage gestellt bekommen vom Journalisten, haben Sie dieses Video gesehen? Und er hat 15 Mal eine andere Antwort gegeben. Er hat nie gesagt, ja, das habe ich gesehen oder nein, ich habe es nicht gesehen. 15 Mal. Warum?
Ja, schon dieses Warum zeigt, dass Matthias Richling immer noch wunderbar wütend werden kann. Über Politiker, die rumeiern und keine klare Meinung vertreten. Und diese Wut kann er auf der Bühne schön ausleben. Er parodiert, nein, er karikiert die Politikprominenz, schlüpft in ihre Rollen. Entlarvend und sehr, sehr witzig. Matthias Richling ist vor kurzem 70 geworden, wirkt aber so jung, so frisch wie eh und je. Und es hat unglaublich Spaß gemacht, mit ihm zu reden. Über Politik, über seine Kunst und auch über seine Anfänge. Er war als junger Kerl nämlich ganz, ganz schüchtern. Ich wünsche viel Spaß mit Matthias Richling.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Matthias Richling ist bei mir. Ich freue mich sehr.
Dankeschön, ich mich auch.
Herzlich willkommen. Danke. Matthias, eine Geschichte verbinde ich mit dir, nämlich du warst der erste Kabarettist, den ich live gesehen habe. Damals noch auch mit Brille, aber mit größeren Pickeln. Im Renitenztheater in Stuttgart. Und du hast unserer Familie damals den Satz geschenkt, Spontanität will wohl überlegt sein. Aber was hat irgendeine deiner Figuren hat es gesagt. Und das ist in unserer Familie, ist es seitdem fest verankert für alle Zauderer und Zögerer, die kriegen das dann immer zu hören. Also dafür schon mal danke.
Oh, bitteschön, ist unglaublich.
Ist ewig her. Da merkt man aber auch, wie lange du schon ganz erfolgreich auf der Bühne bist.
Ja, das stimmt. Also es fing von Anfang an, war es eigentlich ganz erfolgreich. Das muss ich zugeben, ja.
Und ich habe mich damals als eher schüchterner Teenager gefragt und ich habe das so bewundert. Du kommst da raus mit diesem Tempo, mit dieser Power und stehst da auf der Bühne. Ich habe gedacht, der war bestimmt als Kind schon so.
Nein.
Der ist bestimmt durchs Wohnzimmer paradiert und hat da alle zum Lachen gebracht, war aber gar nicht so.
Im Gegenteil. Ne? Im Gegenteil. Ich habe mir das lang antrainiert, weil ich war sehr schüchtern als Schüler oder als Kind sowieso, als Schüler auch. Und das ging ziemlich lange. Und zwar so schüchtern, dass ich sogar, also ich erzähl's mal, ich rot anlief, wenn der Lehrer mich ansprach, selbst wenn ich es wusste. Und dann, ich habe so eine, ich weiß nicht, ich war kein schlechter Schüler, aber auch nicht besonders gut, so Mittelmaß und konnte das, was alle konnten. Und irgendwann entwickelte sich das, dass ich eine Schallplatte geschenkt bekam von Jürgen von Manger und die so oft hörte, bis ich sie auswendig konnte.
Das war Techtmeier?
Adolf Dechtmeier aus Gelsenkirchen. Ja. So. Und dann merkte ich, ich kann das, auf einmal konnte ich was, wo ich nicht sagen konnte, also, die sind besser oder schlechter als ich war der Beste drin, weil ich der Einzige war. Mhm. Und da ich Erfolg hatte damit auch in der Klasse, hat sich das erweitert und auf einmal merkte ich, dass ich auch mir ein bisschen so Erfolg erheischen konnte bei Lehrern, die sehr streng waren. Also, wir hatten einen strengen, guten Lateinlehrer. Und wenn ich da was nicht wusste, habe ich es einfach als Heinz Erhardt gemacht und dann hat der sich kaputt gelacht. Ja? Und dann habe ich auch Lehrer parodiert und die ganze Klasse lag also am Boden. Und über diesen Trick habe ich mir dann Extrovertiertheit antrainiert und auf der Bühne es dann ausgelebt habe. So extrem wie auf der Bühne ist es privat nicht mehr. Also andere können das vielleicht besser beurteilen, vor allem Mitarbeiter, aber ich glaube nicht mehr, dass es so schlimm ist wie auf der Bühne. Auf der Bühne ist auch nicht mehr so schlimm wie zu den Zeiten im Renitenztheater. So, also ich habe es mir hart antrainiert und es war auch sinnvoll, um diese Introvertiertheit zu überwinden.
Ist das aber auch, wenn du dann, diese Schüchternheit, die trainiert man sich ja nicht innerhalb von ein paar Wochen.
Nee, das ging ja.
Bist du dann immer, wenn es für dich menschlich irgendwie heikel wurde, direkt in irgendeine Rolle verfallen, dann stand plötzlich beim ersten Kuss dann Heinz Erhardt vor der
Nein, das nicht. Also privat sowieso nicht. Ich habe das sowieso privat immer abgelehnt, irgendwie auf Festivitäten da rein zu verfallen, weil das dann gleich eine andere Ebene gibt von Unterhaltung. Also wenn du in einer Gesellschaft bist, einer kleinen Party, einem kleinen Abendessen mit Freunden und einer sagt, mach doch mal den. Ich sage auch zum Metzger nicht, mach mal eine Wurst oder sag zum Zahnarzt, zeig mir mal die Zähne und so, der kriegt auch zu viel. Und weil das immer einen Fluss einer Gesellschaft unterbricht und man dominiert das dann und dann wissen die auch nicht, was sie sagen sollen. Es gibt dann immer danach ein Loch und so. Das habe ich immer abgelehnt. Also ich wollte damit nicht protzen im Privaten.
Mhm. So. Stimmt's eigentlich, dass du dich dann vom Arbeitsamt hast vermitteln lassen als Jung-Entertainer? Dass du da hingesagt hast, ich bin Parodist, mach mal was?
Das stimmt genauso, ja.
Gab es da tatsächlich einen Sachbearbeiter?
Und zwar, das hieß damals, das gibt's ja heute gar nicht mehr, sogenannte bunte Abende.
Ja.
Also, und das waren Mischabende für Veranstaltungen von Firmen, die für ihre Mitarbeiter irgendwas ausrichteten, Weihnachtsfeste oder sonst irgendwas oder Jubiläen. Und dann gab es dann einen Sänger, es gab dann eine Tanzgruppe, es gab dann einen Zauberer und dann gab es irgendeinen Moderator, einen Conferencier sozusagen und dann gab es eben noch irgendwie eine Sprechnummer und da bin ich dann zum Arbeitsamt, die hatten diese Sektion und ich bin Parodist, sie sollen mich vermitteln, da war ich 16 Jahre alt. Und da kam erstmal gar nichts.
Ja.
Und dann ein Jahr später wurde der sogenannte Künstlerdienst abgespalten vom Arbeitsamt, das ist eigentlich eine Arbeitsamtabteilung. Und da wurden Leute als Vermittler eingesetzt, die aus dem Genre kamen.
Mhm.
Ehemalige Moderatoren, ehemalige Zauberkünstler und so weiter. Und die haben sich dann auch besonders eingesetzt dafür. Und da kriegte ich die ersten Aufträge. Und da kamen die dann auch mit, diese dort Angestellten, und haben das so ein bisschen begleitet.
Wie Mentoren.
Ja, so ein bisschen. Ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber ja. So ein bisschen, ja, muss man sagen, ja.
Und musstest du dann denen auch erstmal deine Kunst vorführen, dass sie gesagt haben, okay, mach mal, ob du da wirklich gut genug bist?
Oder ob die mich einfach eingesetzt haben und dann haben sie dann gesehen, ob ich gut genug bin. Mhm. So. Aber es waren nur so 20 Minuten Auftritte und so. Mhm. Und dann habe ich mich noch mal engagieren lassen von einer Karnevalsgesellschaft, habe ich eigentlich nicht viel zu tun. Nein, es war eine gute Lehre, weil da hast du dann 5 Auftritte am Abend, reist immer um die Gegend und so. Das war ein wahnsinniges Training gewesen und so ging das dann fort. Und dann irgendwann, nach dem Abitur, habe ich eben angefangen zu studieren. Literatur und Geschichte, Philosophie und Musikwissenschaft und Schauspiel auch. Und da kam dann immer einer auf die Idee, mach doch mal den ganzen Abend so 2 Stunden oder so. Das waren aber dann nur Imitationen, Originaltexte von Karl Valentin, Otto Reuter und so, Liesel Karlstadt und Weißviertel und so. Und das entwickeln, da lernte ich dann Günter Verdien kennen, meinen Regisseur, der mich seit 150 Jahren begleitet. Ja, so ist es. Der hat dann zu mir gesagt, du brauchst einen Regisseur.
Ja.
Und seitdem bin ich nicht mehr losgeworden. Also macht heute noch Regie für die Fernsehsendungen und für meine Bühnenshows und so weiter. Und da kam ich dann, es gibt so 2 zündende Initialzündungen, sagen wir so, für die Entwicklung, weil du kannst dich nicht hinsetzen und kannst natürlich schon, aber bei jedem Kabarettisten oder Satiriker ist es eben unterschiedlich. Bei mir war es so, dass ich während des Studiums dachte, ja, ich will in irgendeiner Form ans Theater. Wie, weiß ich nicht. Schauspieler wollte ich nicht sein, ich wollte nicht dauernd von einem Regisseur abhängig sein, der dann sagt, heute Abend spielst du den Depp und morgen spielst du den König und in der Probe bist du aber das Arschloch. Und naja, wirst geknetet.
Ja, oder?
Ich wollte nicht davon abhängig sein. Also in irgendeiner Form, als Dramaturg, als Regisseur, irgendwie ans Theater. Und da kam eben diese Idee, zu sagen, mach doch den Soloabend. Und da lernte ich durch Günter Verdien den Gerhard Woida kennen,
vom Renitenztheater,
der Gründer des Renitenztheaters.
Ja.
Und hat aber mit politischer Satire bis dahin nichts zu tun. Mein Programm war sehr apolitisch, sehr literarisch und immer darauf aus, irgendwie etwas Allgemeingültiges zu sagen und immer mit großer Sorge begleitet, dass wehe, wenn jetzt ein Politiker abtritt, dann müsste ich ja irgendwie was ändern, was jetzt zu Helmut Kohl. Helmut Kohl habe ich gemacht, habe ich besprechen lassen, das Buch der Heinzelmännchen, nicht wahr? Also völlig schon politisch im tieferen Sinn, aber nicht jetzt aktuell politisch.
Ja.
So. Und jetzt kam Gerhard Woida und ließ mich vorsprechen und sagte, ich engagiere Sie in mein Ensemble. Und da sagte mein Vater noch, wenn du nicht mindestens das und das bekommst, dann lässt es aber bleiben, du sollst jetzt fertig studieren. Und dann kam ich also nach Hause und kriegte das Doppelte von dem, was mein Vater gesagt hat. Da war er dann sehr schweigsam und sagte, dolle Nummer, also dann mach das. Ja. Aber ich habe mir beides parallel gemacht, das war im Renitenz auch nicht so schwierig, weil es abend gespielt wurde und die Proben waren einmal und dann wurde es ein halbes Jahr gespielt. Es waren also nicht Dauerproben, während man spielt und so. Es war nur ein Jahresprogramm und der Rest waren Gastspiele. Und dann entwickelte ich im Laufe der Zeit ein paar eigene Figuren Und einer von war der sogenannte Fernsehschwabe und der vom Fernseher saß und alles kommentierte und auch relativ apolitisch. Und das ist so der zweite Schlüssel zum politischen Kabarett oder zur politischen Satire. Da kam Wieland Backes von damals Abendschau und sagte, ich will diese Figur haben, die wöchentlich oder zweiwöchentlich das kommentiert, 3 Minuten.
Da gab es ja wahnsinnig viele Folgen, 190, 200, 80, 200.
Du hast recht, das stimmt.
Sowas.
So. Und da, ich kann jetzt man jedes Mal sprechen über Liebe und Schlafen und Essen und Trinken und so. Also musste es politisch sein. Und da entwickelte sich diese Aktualität, die dann wirklich auf die Spitze getrieben wurde. Wo ich sage, wenn ich heute nicht innerhalb von ein paar Wochen ein Viertel rausschmeiße vom Programm, dann bin ich auch nicht zufrieden, fühle mich schon gelangweilt irgendwie. Die unglaublichste Zeit war dann die deutsche Einheit, also der Mauerfall und so weiter, wo ich wirklich jeden Tag 30% rausschmeißen musste und neu schreiben. Also es hat mich sehr beweglich gemacht, so dann diese auch übrigens dieses Diktum zu sagen, du mehr wie 3 Minuten hast du nicht, ja. Und entweder kürzt es selber oder wir kürzen es, also auch auf Zeit. Es ist heute noch so, dass ich oftmals eine Pointe schreibe und dann sind es 10 Sätze und denke, es geht auch in einem halben Satz. Ja, und deswegen ist es so dicht und deswegen gehen viele Leute aus der Vorstellung raus und kommen 3 Tage später wieder und sagen, ist ja ein völlig neues Programm. Ja. Nein, sie haben nur die Hälfte nicht in sich behalten, so, weil sie gar nicht in der Lage sind, weil es zu viel ist. So.
Deine Arbeitsweise interessiert mich natürlich nachher noch, weil du wahnsinnig schnell bist, auch in der Aneignung dieser Politiker oder Promis im weitesten Sinne, die du dann auf die Bühne bringst. Aber weil du deinen Vater noch angesprochen hast, spricht aus dir eigentlich der Mutter- oder der Vaterwitz? Wer hat denn das zu Hause eingebracht?
Das ist sehr schwierig zu sagen.
Oder warst du da eine völlig autonome Humoreinheit?
Ja. Also, das kann ich nicht sagen. Ich habe, also von Witz kann ich nicht sprechen. Also, mein Vater hatte irgendwie auch mal gespielt. Ich habe ein paar, in der Vaterfamilie habe ich ein paar Menschen, die mit dem Theater zu tun haben. Eine Großtante war im Wiener Burgtheater und von der Mutterseite fällt mir gerade ein auch. Ein Cousin war Musikalclown, der spielte 43 verschiedene Instrumente.
Na, vielleicht daher.
Kann sein, das mischt sich ja alles. Mhm. Was ich sicher aber von Vater habe, ist, mein Vater war sehr nicht nachtragend. Ja, also er war, wenn man sich gestritten hat oder wenn irgendwas eine Diskussion war und man drehte sich um und sagte, Vater, tut mir leid, war vergessen, wurde nie wieder erwähnt. Aha. Das war also wirklich eine Hochform von nicht nachtragend zu sein. Mhm. Meine Mutter war sehr diszipliniert, also es ist unglaublich konsequent. Auch ich habe die nie krank im Bett liegen sehen. Mhm. Ja. Und ich weiß, dass sie mit 75 oder so hatte eine schwere Grippe mit fast 40 Fieber und hat aber eine Reise nach Griechenland gebucht. So, ich habe mich gebucht, da fahre ich trotzdem hin, mir ist das egal. So. Also die war, also das habe ich sicher auch von ihr, so eine Disziplin, die ich habe in meinen, weiß nicht wie viele Tausende von Vorstellungen es waren in dem Leben, also 7000 können schon gewesen, habe ich vielleicht maximal 10, 12 abgesagt wegen Krankheit.
Also von der Mutter die Disziplin, vom Vater dieses nicht nachtragend sein. Ja. Und ich glaube auch, das habe ich jetzt tatsächlich gelesen, dieses phänomenale Gedächtnis.
Das stimmt.
Das stimmt.
Aber Vater, das ist natürlich trainierbar. Es nützt dich nichts, wenn du gut singen kannst, wenn du nicht jeden Tag trainierst. Das und ich merke es jetzt. Also mein Vater hatte in einer Firma eine Patentabteilung geleitet. Er war, was man sagt, Patentanwalt, aber für eine Firma, also Patentingenieur. Mhm. Und da gab es in dieser Sektion gab es 80.000 verschiedene Patente für dieses spezielle Thema. Und wenn einer kam, das waren Minimalerfindungen, die kannst du gar nicht auseinander, also wir können das gar nicht auseinanderhalten. Da sagte mein Vater, gab es ja noch keinen Computer. Das hatten wir schon mal gehabt, hast du eine Viertelstunde gefunden. Der war hoch anerkannt am Patentamt in München. Da haben Firmen von ihm Gutachten machen lassen, die sich jeden Anwalt der Welt hätten leisten können und so. Die haben von ihm Gutachten, also der war sehr, und das merke ich auch, je mehr ich, das ist aber genau das Gleiche, ich kann mir sehr gut Texte merken, also wir produzieren die Matthias das Richtling Show oder jetzt auch dieses Richtling Backstage auf digitalem Fernsehen, auf digitalem Portal. Das sind 10, 12, 13, 14 Minuten, die lerne ich am Abend vorher.
Und dann sitzt das?
Aber, ja, absolut. Die kann ich in einer Stunde, kann ich das. Und das merke ich, das ist im Gegensatz zu vor 30 Jahren oder so, da habe ich dann für die Abendschau oder dann 3 Minuten gelernt. Das habe ich auch immer, aber das war dann, bin nächsten Tag bin ich auch durch die Park gelaufen, habe noch mal wiederholt und noch mal. Also es fiel mir da wesentlich schwerer wie jetzt, weil jetzt sind es also wirklich fast eine Viertelstunde und das ist kein Problem, so lange den Tag vorher. Ja.
Finde ich wirklich erstaunlich.
Du musst wirklich betonen, es ist wirklich eine Lernfrage. Man kann sich nicht so, ich habe gutes Gedächtnis, erledigt. Ich merke, dass dieses Training, das ist wie ein Muskeltraining auch, wenn du 3 Tage im Bett liegst oder es liegt wie ein Instrument zu spielen, wenn du 3 Tage nicht trainierst, dann ist es weg.
Dann ist die größere Leistung vielleicht oder die dir eher zugeflogen ist, du schaust dir einen Politiker, da taucht einer neu auf oder gewinnt plötzlich Bedeutung, kommt von der Hinterbank plötzlich ins Rampenlicht und du sagst, Mensch, den sollte ich eigentlich drin haben irgendwie, der bringt uns plötzlich die Wärmepumpe ins Haus. Nein, der ist eh schon bekannt. Ja. Aber dann brauchst du wie lange, um den zu entschlüsseln?
Schnell. Das geht schnell. Also Günther hilft mir da sehr, weil er sehr gutes eine gute Beobachtungsfähigkeit hat und sagt dann so und so, die Stimme zu hoch, zu tief und was weiß ich und so. Aber das geht sehr schnell, das geht in einer halben Stunde.
In einer halben Stunde?
Ja, schon. Und ich merke auch, wenn ich die Figur höre, so vielleicht 5 Minuten, dann merke ich, das kann ich dir nicht erklären, instinktiv, wie ich schon in dem Stil der Figur schreibe.
Der aber erobert kommt, deinen Kopf, ist das nicht beängstigend?
Nein, auch das ist eine Trainingsfrage. Und da kommt der alte Satz von Goethe, das wahre Talent ist eigentlich nicht das gutes Gedächtnis zu haben oder gut zu singen, sondern der Fleiß. Das ist eigentlich das wahre Talent. Weißt du, nicht nachzulassen und sagen, okay, ich muss das jetzt noch trainieren, ich muss das jetzt noch üben. Es reicht auch nicht zu sagen, ich kann einen Text auswendig, nachdem ich ihn 5-mal gelesen habe. Mhm. Das reicht nicht, sondern du musst ja auch der Mund ist ein Werkzeug. Mhm. Ja? Und ich merke es, wenn ich einen Text lerne, dann sprichst du schnell über Wörter hinweg oder du verschluderst sie so ein bisschen und so. Nach dem Vorbild von Sigmar Gabriel zum Beispiel, der statt sozusagen, man sagt sozusagen. So, und so passiert das auch. Und das ist wie mit Geige spielen und Klavier spielen. Musst du auch den Mund so trainieren, dass die Worte deutlich kommen oder sie absichtlich verschludert sind und so. Und da braucht es eben nicht nur 5-mal den Text zu repetieren, sondern 20-mal oder 25-mal.
Und jetzt kommt so einer zum Beispiel wie Christian Lindner.
Ja.
Einer, der eigentlich sprachlich in meiner Sicht nicht viel absolut hergibt.
Spielen ein, du wüsstest nicht, so. Könntest nicht sagen, wer es ist. Ja.
Genau, also der natürlich, wenn du dann die Möglichkeit hast, der Maske, dann die blonden Haare und das schmale Anzügchen und
auch
so.
Auch das ist nicht immer einfach, denkt dir Ricarda Lang, da ist es nicht so leicht nachzuspielen. Lieber.
Jedenfalls, was gibst du Christian Lindner dann sprachlich mit, dass man doch weiß, er könnte
manchmal,
es sein.
Es gibt manchmal unterstelle ich Ihnen Dinge, die Sie in der Betreibung haben könnten. Also wenn du es etwas weiter treibst, von der Diktion zum Beispiel, aber Christian Lindner mache ich zum Beispiel sehr, sehr schnell und fast ohne Pause und sehr rasant, weil es gibt sehr viele Partikel, die er wiederholt. Das kann man auf die Spitze treiben. Und eigentlich sind es dann Dinge, Charakteristika, die er gar nicht hat, aber die haben könnte. Also ein Paradebeispiel, um es deutlich zu machen, wenn ich überlege, bei Berlin ist es jetzt schwierig, was Deutliches zu sagen, weil nehmen wir zum Beispiel Müntefering damals. Mhm. Der hat also eine ganz eigenartige, sehr verkniffene Sprache und ich habe immer so ein leichtes Klappern im Mund unterstellt. Mhm. Das hat er nicht, aber es könnte er nach seiner Darstellung haben. Oder Ulla Schmidt, du weißt noch, die hat über sehr nasal gesprochen. Und ich habe ihr einfach immer so ein, das hat sie nie gemacht. So. Mhm. Aber gepasst. Sie könnte, ja. Und es gibt sicher Leute, die sie dann gesehen haben, sie ziehen ja, wann ziehen sie immer wieder die Nase hoch, so. Also, darum, eine Figur ist immer kann man immer kabarettabel machen, irgendwie. Aber die Bedingung ist, dass sie häufig genug gesehen wird. Also, wenn ich jetzt Frau Giffey ist, machbar, weil sie jetzt als ehemalige Bürgermeisterin oder also Regierende von Berlin natürlich oft im Fernsehen war, aber Frau Geifitz oder wie heißt, man weiß gar nicht, wie sie heißt, nicht wahr? Und neulich habe ich sie bei Anne Will gesehen. Also die wäre sicher sehr witzig, aber sie müsste öfters im Fernsehen sein, damit die Leute sie erkennen können. Es reicht nicht, wenn ich sie karikiere, sondern die Leute müssen auch ein Bild von ihr haben, damit sie es vergleichen können mit der Karikatur.
Ja.
So.
Ja. Du hast gerade schon gesagt, die Karikatur ist dein, also Parodie, Karikatur. Ja. Das ist so dein,
ja, ist die,
dein Handwerkszeug, um auch dann denen immer noch was draufpacken zu können, was sie eigentlich gar nicht haben, aber was sie so ein bisschen weiter und zu Ende denkt, zumindest in deiner...
Ja, Karikatur ist das richtige Wort, weil das diese Übertragung beinhaltet. Parodie ist fast noch zu wenig irgendwie, weil bei Parodie unterstellt man immer, dass die Stimme perfekt sein muss. Das will ich gar nicht. Ja,
genau.
Wie neulich alles schrieb, also ja, den Lin hat er jetzt aber nicht perfekt imitiert, das will ich ja gar nicht. Ja, im Gegenteil, ich erinnere an eine Geschichte vor vielen Jahrzehnten, da habe ich Hans Filbinger damals noch imitiert und es ging damals um diese NS-Geschichte mit dem Todesurteil, das er unterschrieben hatte, noch nach Kriegsende und so weiter. Und es war ein großer Skandal, viele werden es heute nicht mehr wissen, aber manche erinnern sich vielleicht und so. Und darüber habe ich etwas gemacht, was inhaltlich sehr brisant war und ich merkte, weil ich mir Mühe gegeben habe, ihn so gut wie möglich zu imitieren, dass der Inhalt halt völlig verloren ging. Und dann habe ich angefangen, während der Nummer diese Perfektion der Imitation zurückzufahren, damit die Leute darüber nicht gelacht haben.
Okay.
Ja, sondern dass sie, damit sie mehr auf den Inhalt geachtet haben. Und so ist es auch hier. Der Witz ist nicht, die Figuren möglichst perfekt hinzukriegen, sondern die Perfektion so zurückzufahren, dass der Inhalt nicht verloren geht.
Vielleicht ein guter Punkt, uns was anzuhören. Du interviewst dich selbst als Boris Becker, der wieder in Deutschland ist aus gutem Grund, aber natürlich als England-Experte dir da zur Verfügung steht.
Genau.
Und das hören wir uns mal gemeinsam an.
Wird denn zum Beispiel der Klimawandel da auch so widersprüchlich angegangen wie bei uns? Öl und Gas aus Russland, nein. Atom ein bisschen und Kohle vielleicht doch wieder?
Ja, also das weiß ich nicht, weil ich war ja, wie Sie sagen, im Knast gewesen und da ist das Klima immer gleich, weil das ist ja innen.
Ja,
gut, wenn Sie mal Freigang haben, ist es außen, aber dann ist es London und da war ich ja. Und da ist immer Nebel und Regen, auch mit Klimawandel oder ohne. Und deswegen sagen die Briten auch, also wir haben Jahrhunderte kein Klima gehabt. Warum sollen die Deutschen auf einmal Klima kriegen?
Moment, der Klimawandel ist ja ein weltweites Problem.
Ja, aber deswegen sagen ja die Briten, das wissen Sie hier wahrscheinlich nicht in Deutschland, aber die Briten wissen das alle. Deswegen haben ja die Briten, das heißt man Brexit gemacht, damit sie mit dem Klima auf der Welt nichts mehr zu tun haben.
Ein sehr, sehr guter Text.
Dankeschön.
Wirklich, sehr, sehr witzig. Und Boris Becker auch gut imitiert. Da sagt man aber wahrscheinlich, ja, Boris Becker, den kann ich auch.
Ist wahrscheinlich auch so.
Genau. Ja. Stört dich aber nicht. Weil
warum soll mich stören?
Nee, weil man verstehen muss, dass bei dir eben nicht diese Parodie, das genaue Nachmachen bis zur großen Perfektion, eben nicht der entscheidende Punkt ist.
Nein, richtig. Aber es ist natürlich so, dass es viele Figuren gibt, die viele können. Also ich glaube sicher, dass ein Strauß, den konnte nur jeder dritte Deutsche. Also das war ja kein Problem, weil er auch sehr erkennbar war. Kretschmann, bin ich überzeugt, können auch viele Schwaben, weil es auch bei dem reicht, Achtung, Ton, ja! Und dann weißt du, das ist er. Da brauchst du gar nicht weiter reden. Und während du bei Lindner eben 25 Sätze brauchst, du sagst, das könnte er gewesen sein. So. Aber das ist kein Problem, wenn die sagen, das kann ich auch.
Aber es ist dann, Nee, weil du ja vorher auch gesagt hast, so, dann kommen so Stimmen, die sagen, den hat er jetzt aber nicht hundertprozentig drauf.
Ja,
schon. Und so.
Ja,
weil, da wird er nicht aus deiner Sicht jetzt ein bisschen auf der falschen Ebene
bewertet. Ja, das kannst du nicht ändern. Ja. Weißt du, ich kann den Leuten ja nicht vorschreiben, was sie verstehen sollen.
Ja.
Das musst du. Missverständnis ist gerade in der Satire das A und O. Also du musst mit Missverständnis leben und du musst es oft auch provozieren. Und du kannst nichts dagegen machen. Also der Gipfel ist so ein Urerlebnis mal gewesen, dass ich eine Figur gemacht habe, die ein Schwaben, der einen Ausländer trifft, aber es redet nur der Schwabe. Und der Schwabe sagt, also du willst zum Bahnhof offenbar. Und dann merkt der Schwabe, diese Figur, dass das ein Ausländer ist. Und in dem Moment, wo er merkt, dass er Ausländer ist, fängt er an zu sagen, ach, du Ausländer. Ah, pass auf, also Bahnhof. Gehen muss geradeaus, gangen. Hinuts, links zu es, rechts zu es, geradeaus. Und man merkt, er versteht das nicht. Und der redet sich in Rage und es wird immer unverständlicher. Und am Schluss sagt der Schwabe zum Ausländer, du Idiot, lern erst mal Deutsch, du Saublattel. Also es ist eindeutig eine Nummer gegen diesen Schwaben und für diesen Ausländer und gegen diese Impertinenz von uns. Das erlebst du ja im Ausland übrigens nicht. Erstens den Verfall in ein völlig rudimentäres Deutsch, wenn man merkt, der andere ist Ausländer. Das hast du in England, in keinem anderen Land außer bei uns. Und umgekehrt übrigens genauso, Klammer auf, wenn ich es kurz erzählen darf. Wir haben uns furchtbar kaputt gelacht über das Englisch von Günther Oettinger. Mhm. Diese Nummer, wo er der vor dieser Gesellschaft sprach da und in Englisch sich dahin abgebrochen hat. Wir haben uns ja tot gelacht darüber. Diesen Ausschnitt habe ich Freunden gezeigt in London und fand das natürlich wahnsinnig komisch und erwartete, dass sie sich kaputt gelacht haben. Und die hörten also angestrengt zu und so, aha, ja, schön. So. Also, was sagt ihr denn jetzt dazu? Nee, ich hab ja interessante Sachen gesagt. Ich sage, nein, es geht um die Sprache.
Die haben den Inhalt gehört.
Es geht um dieses idiotische Englisch, was der zusammenstückelt. Was, das finden wir nicht komisch. Wir sind in London, hier sprechen alle von Indien so wie der, also ist alles kein Problem. Es ist überhaupt kein Problem. Mhm. Ja, wir berechnen uns immerhin ab, wenn einer nicht exakt, Herr Habeck spricht nicht gut Englisch und so weiter, ist gleich eine Meldung im so da eben nicht. Zurück zum Thema. So, also es war eine eindeutige Nummer für den Ausländer gegen den Schwaben. Kommt eine Frau, eine Bedienung am Kaffee auf mich zu, die ich auch kannte und die auch zu mir in die Vorstellung kam und sagte, ich war in der letzten Vorstellung, finde ich ganz toll, aber ich habe diese Nummer gesehen, dass sie was haben gegen Ausländer, finde ich nicht gut. Ja, du, was willst du machen? Mhm. Ich kann ja nicht jedem Zuschauer 200, 300, 400, 500.000 Leuten der erklären, wie die Nummer aufzufassen ist. Das kannst du nicht ändern. Mhm. Ja? Und das gibt es gerade in überspitzten Darstellungen wie in satirischen Szenen musst du damit rechnen, dass es missverstanden wird.
Aber hast du nicht manchmal die Sorge, dass wenn du stark inszenierst, also mit Maske, mit Perücke und dann, ich merke auch, wie es mir geht, dann denke ich so, boah, genial und da die Haare und da die Augenbrauen und da so, dass man gleich mal 40 Sekunden vom Text verpasst hat, weil man sich erstmal so erfreut an deinem Auftritt.
Interessant, habe ich immer noch, findest du das? Interessant. Weiß ich nicht. Also, es ist ja auch so, wenn ich die, auf der Bühne ist es ja nicht so.
Das ist nicht so, aber im Fernsehen, also bei
im Fernsehen,
Riechenshow?
Ja, schon. Aber das ist ja, deswegen ist es ja auch so, dass die Figuren oder die Nummern haben ja einen Vorlauf. Es ist ja nie ein 20 Sekünder, sondern ja meistens, früher waren es 6-7 Minuten, das kannst du heute auch nicht mehr machen, weil die Zeiten einfach sich auch dahin so verlagert haben, dass die Konsumation im Fernsehen und auch auf der Bühne eben sehr viel schnelllebiger geworden ist. Also du kannst die Leute mit 7 Minuten nicht mehr vom Hocker reißen. Das musst du in 3 Teilen machen, dann geht es. So machen wir es dann auch. Das heißt, die Nummern sind trotzdem 2,5-3 Minuten, da hast du dann schon einen Vorlauf, bis du ins Gespräch kommst, bis du Anmoderation hast und so. Also die Zeit hast du dann schon, so schlimm ist es nicht.
Also da kann man sich dann ein bisschen reinfinden ins Bild.
Ja.
Nee, es ist
und
ja eher, nicht, ist eher ein Kompliment, weißt du?
Das ist, ich verstehe beides. Schon,
also
das liegt von dir. Aber weißt du, auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, ist eigentlich auch völlig egal. Warum? Du gehst auch nicht in ein Museum oder in eine Nationalgalerie oder eine Staatsgalerie, und guckst dir jedes Bild an und verstehst jedes Bild. Wenn du 20% der Bilder verstehst oder wenn sie dir was geben, hast du viel erreicht. Mhm. Wenn du vom Abend 50% mitnimmst, hast du eine Menge erreicht. Du musst nicht alles kapieren am Abend.
Ja. Ich habe nur gedacht, weißt du, es wäre halt schade, wenn die Leute
das dann da
die gucken Riesling-Show und sagen dann, Mensch, der Bürstenhaarschnitt von dem Kretschmann, den kriegt er immer super hin. Das wäre doch zu wenig.
Du, das ist aber Prinz, ja, das ist aber so. Es gibt diese berühmte Geschichte von dem Pianisten, ein junger Pianist, der ganz toll spielt und kommt ein älterer Herr auf ihn zu und sagt, also sagen Sie mal, ich habe ja schon Arthur Rubinstein gehört, ich habe Wilhelm Backhaus, Rudolf Serkin, also ich muss Ihnen sagen, also der verbeugt sich immer weiter und ist immer, ich muss, also ehrlich, geschwitzt wie Sie hat keiner. So. Und das ist so. Ja, das ist so. Das mündet sogar darin, dass im Renitenztheater, da habe ich ja in der Königstraße war das früher, jetzt ist es ein wunderschönes, gemütliches Theater mit Klimaanlage und allem drum und dran. In der Königstraße 17 war eben keine Klimaanlage und die Decke war vielleicht höchstens 3 Meter hoch und man schwitzte sich zu blöd. Ich habe immer von Mai bis August jeden Tag gespielt. Also es waren wirklich bis zu 40 Grad da drin teilweise. Also es waren klimatisch andere Bedingungen wie da. Und trotzdem war das das Theater jeden Tag voll. Und es ergab sich einmal, als eine Frau aus dem Theater rauskam, wurde von ihrer Tochter abgeholt und fiel ihre Tochter in die Arme und sagte, so, das haben wir jetzt auch geschafft. Da, ob sie viel verstanden, ist egal. Das war eine Pflichtübung. Ja. Und so ist es für viele. Also man muss nicht alles... Weißt du, es ist wie mit Literatur generell. Wenn ein Liebesgedicht von Goethe liest, gibt es dir nur was, wenn du gerade entweder gerade verliebt warst oder bist. Ansonsten geht es dir sonst wo vorbei. Mhm. Und wenn ich Themen anspreche, die die Leute nicht interessieren, dann geht es an ihnen vorbei. Und es bleibt nur das hängen, was die Leute selbst umtreibt. So wie mir einmal eine Frau nach einer Vorstellung in Erlangen geschrieben hat, da hatte ich eine Nummer über Papst Johannes Paul II. Über die AIDS-Politik. Und die war, um es noch mal zu rekapitulieren, so, dass er durch einen Mitarbeiter, wie heißen die, Kardinal oder keine Ahnung, verbreiten ließ, dass ein AIDS-Kranker, das war in den 80er Jahren, ja, immerhin, ja, ein AIDS-Kranker, also war noch mal gesagt, AIDS nicht so in Anführungsstrichen heilbar oder verlängerbar, ja, wie heute, sondern wer das hatte, war im Gegensatz zu Corona tot. Der, ja, war tot. Wer es hatte, war tot. Und in dieser Phase sagte Johannes Paul II. Oder ließ sagen, ein Mann, der an AIDS erkrankt ist, darf mit seiner Frau Sex haben, aber nur ohne Kondom. So, das ist nach deutschem Recht eine Aufforderung zur Körperverletzung mit Todesfolge. Und da habe ich eine Nummer dazu gemacht.
Auch in der ARD, großer Skandal.
Auch in der ARD, ja.
Damals.
Und da schrieb mir eine Frau, wie sie diese Nummer gehört hätte, sie wäre so katholisch erzogen worden und sie hätte so gelitten unter dieser Erziehung und diesen Zwängen, die sie da mitbekommen hat und so weiter. Es wäre alles von ihr abgefallen und auf einmal fühlte sie sich völlig frei und ich weiß, ob sie von aus der Kirche ausgetreten ist, weiß ich nicht, aber sie hatte jedenfalls die Konsequenz gesucht aus dieser einen Nummer. Und das hängt aber damit zusammen, das ist wie mit einem Kind, dem kannst du hundertmal sagen, touch nicht auf die Herdplatte, es ist heiß. Es muss zum richtigen Zeitpunkt drauf getatscht werden und die Herdplatte muss an sein und dann ist sie wieder. Und so ist es auch hier. Zum richtigen Zeitpunkt, 5 Minuten später, die Nummer gesagt, wäre sie vielleicht nicht offen gewesen dafür, nicht bereit dafür, das aufzunehmen und so weiter. Und so ist es am Abend auch. Was ich essentiell erreichen kann bei den Menschen, ist vielleicht bei 3, 4, 5, 6 Leuten. Die anderen haben ein Vergnügen dran, aber ob sie gehen nicht raus und schlagen nur, weil ich das gesagt habe, nicht mehr ihre Kinder morgen oder wählen eine andere Partei. Das tun sie natürlich nicht, nur weil ich ein anderes Programm oder was anderes gesagt habe auf der Bühne. Sondern das muss man einfach wissen. Und ansonsten kann man sagen, was erreiche ich? Nicht viel. Ich erreiche es nur insofern, als ich den Menschen Formulierung mit an die Hand gebe, weil sie schon so gedacht haben.
Und die anderen, die jetzt nicht zu den 5, 6 gehören, die einfach nur Spaß haben, sind auch okay.
Sind selbstverständlich okay. Es passiert dann im weiteren Verlauf unter Umständen so, wenn sie jetzt nicht aus der Forschung rausgehen und also entscheidende Erkenntnisse daraus ziehen, dass sie vielleicht dann 3 Wochen später Herrn Scholz sehen oder Frau Baerbock und dann die Erkenntnis haben, aufgrund des Abends, den sie gesehen haben.
Dass die Saat dann aufgeht.
Das ist mir schon manchmal passiert. Ja? Dass Menschen sagen, ich habe ihren Abend gesehen, es war ganz schön, aber als ich dann Herrn Scholz 3 Tage später gesehen habe, da fiel mir erstmal auf.
Ich weiß, Matthias, dass du Helmut Schmidt sehr geschätzt hast als Politiker und dann die Parodie, /Karikatur sogar manchmal so eine Art Verneigung war vor ihm.
Das kann sie auch sein. Eine Parodie muss nicht immer dekorierend sein.
Gibt's in der aktuellen Riege jemand, der ähnlich wohlwollende Empfindungen bei dir auslöst wie Helmut Schmidt? Das ist natürlich schon eine große, sehr große Figur.
Ja, ich muss dazu sagen, Helmut Schmidt hatte ja eine Politik in den 80er Jahren, NATO-Doppelbeschluss und Pershing-Stationierung und so weiter und große Proteste in Bonn, 300.000 auf der Straße gegen Atomstationierung und Atomkraft generell und so weiter. Und da waren natürlich alle dabei, alle waren dagegen, dass das geschah, Klammer auf, wie wohl zum Beispiel ein Gorbatschow 5-mal Helmut Schmidt gesagt hat, war gut, dass du die Raketen stationiert hast, sonst wäre die Sowjetunion nicht untergegangen oder der Kalte Krieg nicht beendet worden. Gut, das Klammer zu, das konnte man nicht wissen damals. Wir waren auf der Straße und wir haben protestiert. Und trotzdem habe ich auch damals schon Helmut Schmidt geschätzt, obwohl ich nicht mit vielem einverstanden war, was er entschieden hat, weil Helmut Schmidt später dann erst recht natürlich als Ex-Politiker, weil er immer das nachvollziehbar machte, warum er so dachte. Mhm. Also er konnte immer den Menschen die Entscheidung präsentieren, aber er konnte den Menschen auch klar machen, des und deswegen ist meine Stellung, auch wenn ihr nicht dafür seid. Und deswegen gehen die Menschen das auch mit. Es gibt für mich ein eklatantes Beispiel, das es noch deutlicher macht. Und zwar, du erinnerst dich an den von Gutenberg.
Ja.
Als er noch nicht Verteidigungsminister war, sondern Wirtschaftsminister, gab es eine Diskussion, dass Opel gerettet werden sollte. Und es ging um 10.000 Arbeitsplätze. Und ganz Deutschland war natürlich, inklusive sämtlicher Minister und der Regierung, dafür, dass Opel gerettet wird. Und Herr Gutenberg nicht. Der war gegen die Rettung. Aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt möchte ich denken, wenn der als Einziger, als einer der wenigen dagegen spricht und hier geht es um Arbeitsplätze und soziale Nöte und so weiter, dass er doch gehasst. Nein, er gewann an Ansehen, Profil. Weil er klar machte, warum er so denkt, warum er so entscheidet. So ähnliches bei Winfried Kretschmann auch. Jedenfalls, ja, das hat sich ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Aber er fing so an, dass er, ich habe mal gesagt, er ist einer der wenigen, die das gut erklären können, was sie falsch machen müssen.
Ja? Das ist schön gesagt.
Ja. Auf die Menschen zugehen und sagen, okay, warum habt ihr jetzt diese Sorge? Und ich nehme euch mit und erkläre das so und so. Das hat ja bei der Corona-Politik vollkommen gefehlt. Menschen, die einfach Panik hatten, ohne jetzt Verschwörungstheoretiker zu sein, wie ein Naidu oder ein Wendler oder so, so einfach Panik hatten vor Impfen. Das gibt es. Menschen haben Angst vor Spinnen und schreien, rennen auf die Tische und so. Und so gibt es die gleich zu diffamieren als Massenmörder, weil sie die ganze deutsche Bevölkerung ausrotten, weil sie die impfen. Das war einfach genau das gleiche in der Flüchtlingsfrage auch, ja, wo Frau Merkel sich hinsetzte: Wir schaffen das ohne Beispiele zu geben. Es wäre so leicht gewesen, Beispiele zu geben zum Zweiten Weltkrieg, zu den Verfolgungen, die Deutsche erlitten haben und so weiter und da Parallelitäten herzustellen und einfach sehen zu, so, dass die Menschen
damit zu. Aber Kretschmann
konnte, hat das kann gemacht, das,
oder? Du ja, sagst, Kretschmann, konnte, kann
ich
das.
Ich konnte das, er kann es sicher immer noch, er kann den Leuten auch über die grüne Politik hinaus, auch den Leuten, er ist auch selbst sehr kritisch, denke nur an die E-Autos, wo er sagte, wie sollen die Leute halbstundenweise an der Tankstelle sehen, ist doch Schwachsinn. Also das auch zu sagen, dass das Schwachsinn ist, solange das nicht alles aufgebaut ist und solange das nicht strukturiert ist und so und verkürzt ist an Tankmöglichkeiten und so weiter. Es hat ein bisschen, ich sage es deswegen, also die Erklärmöglichkeit hat er immer noch, aber er hat ein bisschen für mich, oder hat mich ein bisschen erschrecken lassen, weil er Dinge plötzlich unterstützte, die ich befremdlich finde, zum Beispiel die Aufforderung zur Denunziation, von der er sagt, dass es keine ist. Aber wenn ich Menschen auffordere, sie anonym anzuzeigen, weil sie keine Maske tragen oder zu fünft im Garten sitzen, wo es verboten war, dann ist das nach meiner Auffassung eine Denunziation. Denn warum muss es anonym sein? Ja? Aber zur Verteidigung muss ich sagen, mit diesem Diktum hat Gerhard Schröder schon angefangen, 1998, der auch
bei Steuern.
Mitch, du weißt es. Wie auch der Finanzminister von Baden-Württemberg das ja auch tut, die Leute anonym anzuzeigen, wenn ich das Gefühl habe, der Nachbarn zahlt die Steuern, dann soll ich eine Anzeige. Das ist unverschämt, ja, weil das schafft die Möglichkeit für Nachbarn oder für die Umgebung zu sagen, dem gefällt mir die Nase nicht, den zeige ich einfach mal an. Ich habe keinen Grund, ich weiß nicht wieso, aber ich habe das Gefühl, das zahlt die Steuern nicht, mir gefällt das Interview nicht, ich mache da mal eine Eingabe. Ja. Ich habe keine Gefahr, weil ich anonym mache, so. Das ist der Beginn von Denunziationen, wie sie 95% der Bevölkerung jetzt nicht mehr erlebt haben. Aber wenn man die Geschichte kennt, sie wird ja oft auf Phoenix und überall wiederholt, aus der Nazi-Zeit, wo die Leute angeklagt wurden oder angezeigt wurden, weil sie einen falschen Radiosender hörten und so weiter.
Sicher.
Also das meine ich, ja. Das ist ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob es unüberlegt ist, aber das hat mich ein bisschen erschreckt, muss ich ehrlich sagen.
Ist trotzdem, meine Frage war ja, welcher Politiker
dir, das war es aber auch schon.
Den du trotzdem, ja, also ja, Kretschmann so halb und
ja, sonst. Kretschmann, also ich fand die Erklärungsfähigkeit, ja. Schon eine Relation, nach dem gesunden Menschenverstand zu urteilen und nicht nur nach grüner oder schwarzer oder roter Politik und so weiter. Ja. Also, aber es gibt da nicht viele, muss ich ehrlich sagen. Und das wundert mich, weil, weißt du, diese Menschen, diese Politiker haben ja weiß ich, für enormes Geld, teilweise Millionenbeträge Berater.
Ja.
Frau Baerbock lässt sich jetzt also für hunderttausenderweise schminken und frisieren und Herr Baerbock lässt Fotografen engagieren, damit er gut ins Bild kommt und so weiter. Und so. Also darüber hinaus haben Sie natürlich auch Menschen, die Sie beraten. Also dass diese Berater nicht in der Lage sind zu sagen, komm, die Leute wollen nicht nach dem Mund geredet kriegen, mhm. sondern sie wollen einfach deine Meinung, so konträr sie noch ist, aber sie möchten sie sichtbar haben und dann wirst du auch akzeptiert. Das verstehe ich nicht. Dass sie sich, dass eine Rausrederei, bei Scholz ist es extremst. Nicht? Es gibt ein Interview mit Scholz, da gab es einen Trailer über einen CDU-Politiker in Nordrhein-Westfalen, ging es um Kirche, ich erinnere mich nicht mehr genau. Er hat 15 Mal die Frage gestellt bekommen vom Journalisten, haben Sie dieses Video gesehen? Und er hat 15 Mal eine andere Antwort gegeben. Er hat nie gesagt, ja, das habe ich gesehen oder nein, ich habe es nicht gesehen. 15 Mal! Das heißt, warum?
Was mich so freut gerade, also, ist ja. die Wut, die ja, immer noch da ist.
Das ist mir ungebrochen.
Aber anderes Stichwort gerade, weil du gerade gesagt hast, Scholz wurde in einem Interview gefragt ja. und dann kam eine Nicht-Antwort. Oder 15 ja. Mal die ja, Nicht-Antwort. Ja. So was Ähnliches hast du auch geliefert vor kurzem.
Ich,
weißt du wann?
Oh,
und zwar wiederholt. Es gab so viele Journalisten, die dich zu deinem 70. Geburtstag...
Ich habe es nicht beantwortet.
Du hast nie... Die wollten immer so, ja, und Herr Riechling, wie ist das jetzt mit 70?
Was habe ich denn da nicht geantwortet? Was soll man denn da sagen?
Das
ändert sich ja jeden Tag.
Mir haben die Kollegen total leid getan. Die kriegen den schönen redaktionellen Auftrag. Frag mal den Riechler, er ist 70. Und du hast immer irgendwie so, das ist ein Tag wie jeder andere.
Ist es ja
also mir egal.
Also, wenn es nicht jeder sagen würde, würde ich es gar nicht merken.
Aber das war sehr, sehr schön, wie du offensichtlich da überhaupt keine Lust drauf hattest, irgendwie Einblicke zu geben.
Ich will dir sagen, warum. Weil es hat mit der Zahl gar nichts zu tun. Es hat auch mit meinem persönlichen Befinden nichts zu tun. Sondern es gibt Lagerfeld hat das einmal sehr schön formuliert. Es gibt in Deutschland einen Altersterrorismus. Das bedeutet, es kann nicht heißen, Herr Biden besucht Herrn Putin. Es muss immer, und nur das, obwohl Herr Biden und Herr Putin ja wirklich weltbekannt sind und jeder weiß in etwa, wie sie ausschauen und wo sie. Es muss immer heißen, Herr Biden 78 besucht Herrn Putin 63. Warum? Mir unbegreiflich. Was sagt das aus? Im Gegenteil, es sagt heute aus, wenn du heute die aktuelle Zeit nimmst, ich habe wirklich, und das ändert sich tatsächlich, es gibt ja von Xing gerade eine Untersuchung, du kannst dir glauben oder nicht, dass also die aktuelle Generation die illoyalste ist seit je. Mhm. Ja, das ist, da ist was dran.
Illoyal, unsozial oder wie?
Illoyal zum Arbeitgeber, das heißt, also ich möchte eine Lehre anfangen, aber da möchte ich erstmal ein Sabbatical haben, möchte nur 4 Tage in der Woche arbeiten, ich will nur 3 Stunden am Tag arbeiten, solche Geschichten. Das ist so. Und dann kommst du natürlich in Diskussion, wie willst du eine Lehre machen, wenn du nur 4 Stunden am Tag arbeitest und so weiter. Eine Lehre ist Text auswendig lernen, wenn ich heute den Text lerne und in 3 Wochen nochmal, ja, da brauche ich heute nicht anfangen. Mhm. Ne? So lernst du den Text nicht und Fertigkeit lernst du so auch nicht. So, das heißt, jetzt habe ich gerade ein Buch gelesen, Generation Doof, das ist vor 10 Jahren erschienen. Das war die Generation von 1980 bis 90 und die Generation Z ist die Generation 1990 bis 2010. Also die Generation Doof regiert uns gerade. Was jetzt danach kommt, kannst du dir ausdenken. So, also, wie sind wir jetzt darauf gekommen? So, das heißt, in der Zwischenzeit, im Vergleich zu von vor 30 Jahren, kenne ich heute extrem viele Menschen, die über 90 sind. Mhm. Und agiler sind als mancher 25-Jährige. Wirklich wahr. Mhm. Ich kenne viele 21, 25, die toll sind, aber ich kenne auch etliche, wo du sagst, bist du 70? Bist du ach so, wie ich mir 70 vorstelle? So. Das heißt, das Alter ist mit den heutigen Gegebenheiten überhaupt nicht mehr, was ist daran besonders? Also, ich weiß nicht, deswegen ist diese Permanenz, also jetzt nicht nur heute, sondern diese permanente Aufziehung, es muss in jedem, achte mal drauf, in jeder Zeit, ja, ja. Und überall, ist völlig wurscht, Julia Schönl, also oder Jörg Assenheimer, Klammer, warum steht da das Alter nicht dabei? Das ist eigentlich verwunderlich. Normalerweise würde, wenn es jetzt eine Meldung ist in Zeitung, du interviewst mich, steht bestimmt von uns beiden das Alter dabei. Ja. Wieso? Wo man sieht, also ich sehe es ja, dass du keine 10 bist und keine 90. Das sehe ich doch. Als
danke, irgendwas dazwischen. Nein, aber die Leute wollten natürlich, oder hattest du Angst, dass die dich in Rente schicken wollen, wenn sie dir zum 70. gratulieren?
Nein, was ich verstehe die Fragen. Ja? Rente gibt es nicht. Ich habe, guck mal, das ist auch so eine Geschichte, die ich nicht verstehe. Ich habe, wie ich angefangen habe zu arbeiten, ich hätte ja auch Literaturwissenschaftler werden können, Historiker, was weiß ich oder so. Da habe ich also mein Hobby zum Beruf gemacht. jetzt soll ich mich pensionieren lassen von meinem Hobby? Was ist das für eine? Dann müsste ich ein Hobby mir suchen. Dann würde ich das als Hobby suchen, was ich gerade mache. Ja, das ist ja schizophren. Entschuldigung. Ich fange mit dem Thema nichts an, es tut mir leid.
Und ich habe das so gemerkt in diesen Interviews.
Ja, aber nicht, immer, um mich da raus zu, um etwas nicht zu beantworten. Ich weiß einfach nicht, was ich da sagen. Was soll ich da sagen? Es ändert sich jeden Tag.
Ja.
Ich weiß es übrigens gar nicht. Ich habe einige Mitarbeiter aus Syrien, ich habe einen Mitarbeiter aus Syrien, einen aus Afghanistan. Wenn du ihn fragst, wie alt bist du? Das weiß ich nicht. Meine Eltern haben nicht aufgepasst.
Die haben den Geburtstag nicht
gemerkt. Nein, die sagen, wenn du da fragst, wann bist du geboren? Das war da, wo die Tante die Katze gekauft hat. Das war da, wo der Hund gestorben ist. Da bist du geboren. Ja, wann war? Ja, das wissen wir nicht. Der afghanische Mitarbeiter sagt mir, die Hälfte der afghanischen Flüchtlinge, die hier sind, sind geboren am 1. Januar 2000, weil sie einfach nicht wissen. Es wird einfach festgelegt.
Das Krasse bei dir ist ja, ich habe eingangs gesagt, dass ich dich gesehen habe. Da war ich Teenager im Renitenztheater. Du sahst genau
nein,
so aus.
Nein, das stimmt doch gar nicht. Doch. Das war ja Quatsch. Doch. Furchtbar. Ja.
Deswegen, wahrscheinlich bist du alterslos durch irgendwelche geheime Mixturen. Nein, aber wir freuen uns, dass du auf der Bühne bleibst. Du bist jetzt dann mit Matthias Richling, Hashtag 2023 auf der Bühne. Da ist die Wärmepumpe wahrscheinlich schon installiert, nehme ich mal an, in dem Programm, oder?
Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja, das ist eine Grundvoraussetzung für Satire, dass, auch wenn es was Dramatisches ist, du musst das, ich sag mal, abfrühstücken, sage ich mal ganz locker, sofort am Anfang. Sonst warten die Leute den ganzen Abend drauf. Auch wenn es was ist, was jetzt nicht unbedingt satirefähig oder zum Lachen ist. Das muss einfach besprochen werden am Tag. Du merkst, dass die Leute drauf warten und so. Und das muss auch bedient werden sozusagen.
Und du hast gesagt, Matthias Richling Show im SWR Fernsehen und Matthias Richling Backstage auf YouTube.
Wobei ich sagen muss, bitte.
Mit sehr guten Zahlen.
Also, Zahlen.
Ja. Du hast es geschafft, du hast den Sprung ins Digitale
geschafft. Hat mich ganz besonders erfreut, weil ich war jahrelang, bin ich meinen Direktoren in Ohren gelegen, ich will einen besseren Sendeplatz haben. So, jetzt nach 50 Jahren kriegen wir einen um 10:30 statt um 11:30 am Dienstag, aber das ist nicht das Thema. Und dann wurde das ins Digitale verlegt, also auf YouTube und in die Mediathek. Und ich merkte auf einmal, dass die sogenannten Einschaltquoten oder Klickzahlen dort 3, 4, 5, 6 Mal so groß sind wie die analogen Einschaltquotzahlen. Und das Besondere ist, was ich erstmal nicht getraut habe, mir das anzuschauen, die Möglichkeit dort Kurzkommentare abzugeben, 1, 2, 3 Sätzen. Und dachte, das gibt wahrscheinlich Hasstirade, da guckst du gar nicht rein. Dann habe ich doch mal reingeguckt und merkte, dass wirklich, also ich war wirklich überrascht, 98% überschwänglich sind und von einer positiven Reaktion, was mich wirklich gefreut hat. Und das ist auch bei Richling Backstage, das digitale Format, das läuft nur auf YouTube. Da ist es genauso. Und finde ich ganz toll. Ich erlebe das übrigens auch, das habe ich früher auch nicht gemacht, wenn ich Bücher signiere nach der Vorstellung. Da sagen mir oft Theater, wie in Stuttgart oder in Berlin bei den Wühlmäusen, dass sie sehen, dass die Leute also bei mir besonders selig und erhoben und erhaben rausgehen und glückselig. Also das merke ich schon. Also das ist sehr schön zu sehen, dass diese direkte Reaktion hast du auf YouTube, auf Mediathek, anders als im normalen Fernseher. Schreibt einmal einen Brief. Diese Briefe sind dann meistens vernichtend. Das ist ein tollerer Kontakt mit dem Publikum, muss ich sagen. Ja.
Matthias Richling, 70 Jahre alt, voll zukunftsfähig. Ich danke dir sehr.
Oh, vielen Dank, ich danke auch. Wie alt bist du eigentlich?
Ich möchte Klammer auf.
Es interessiert mich nicht.
Mich auch nicht. Ich danke dir.
Bitte schön, ich danke auch vielmals.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu in der SWR4-App und natürlich in der ARD-Audiothek. SWR4, da sind wir daheim.